Viele Leute suchen den Segen und Jesus und Gottes Wort sagt, suche das Wohlgefallen Gottes und dann kommt der Segen automatisch. Und das ist das Wunderschöne. Nun, wie Pastor Bernd sagte, wir haben uns über Internet zuerst kennengelernt, über E-Mail und dann persönlich. Ich selbst bin ja auch viele Jahre Pastor gewesen und ich denke, es gibt nichts, ich will nicht sagen Schlimmeres, aber nichts Nervenzerreibenderes für einen Pastor, als jemanden einzuladen, den er nicht kennt, der auf die Kanzel kommt. Nicht? Da weiß man nie, was kommt. Und das ist eigentlich verständlich. Die Bibel sagt uns, wir sollen die Apostel prüfen. Nicht? Wir sollen diejenigen prüfen, die wir in die Gemeinde einladen oder in die Gemeinde kommen zu dienen. Wir sollen nicht jeden, der sich auch ausgibt als Pastor, als Redner, als Apostel, Prophet, einfach, ich sag's mal so, im Volkstümlichen auf die Leute loslassen. Nicht? Das kann sehr gefährlich sein. Es gibt viele Leute, die können gut reden. Die können auch gesalbt reden, allerdings nicht mit der rechten Salbung. Und so habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich eingeladen werde von jemandem, der mich nicht kennt, den ich nicht kenne, dieser Person Gelegenheit zu geben, mich kennenzulernen. Ich fände es auch unfair, zu euch zu sprechen, ohne den Segen eures Pastors zu haben. Egal, wie ich eingestellt bin. Versteht ihr? Er ist verantwortlich. Er weiß, was zur gewissen Zeit für die Gemeinde gut und nicht gut ist. Und so handhabe ich das so, dass ich zuerst zu den Leuten fahre, die mich einladen. Vor einigen Jahren bekam ich eine Anfrage, nach Dänemark zu kommen, in eine kleine Gemeinde, die wollten mich kennenlernen und auch, die waren sehr interessiert in die Zellgemeinde und hatten davon gehört und empfanden, ob das nicht der Weg wäre, ich soll mal kommen. Und dann schrieb ich auch diesem Pastor, also ich komme nur unter der Bedingung, wenn er keine Gottesdienste einberuft, sondern ich möchte nur ihn und eventuell seinen Mitarbeiter kennenlernen. Ich sagte, ihr sollt mich mal kennenlernen, ihr sollt wissen, ob das, was ich vom Herrn bekommen habe, für euch zu dieser Zeit ist. Nicht? Und war ich dort und hat sich eine wunderbare Verbindung aufgebaut und diese Gemeinde in Dänemark ist jetzt im Begriff, Zellgemeinde zu werden, veranstaltet schon eigene Zellgemeindenkonferenz, lädt andere Gemeinden ein und ich bin jetzt jährlich auch dort. Aber ich finde das so schön und ich finde, dieselbe Haltung hat euer Pastor. Nicht? Und darum haben wir uns auch gefunden. Ich freue mich sehr, mit ihm, mit seiner Frau Iris und den Kindern Gemeinschaft zu haben. Und herzliche Grüße von meiner Frau. Sie reist nicht mehr sehr gerne. Früher ist sie gerne mitgekommen, jetzt reist sie nicht mehr so gerne. Vor allem, weil sie jetzt einen Dienst vom Herrn aufgetragen bekommen hat, den sie sehr regelmäßig tut. Sie geht 4-mal in die Woche ins Gefängnis. Nicht, weil sie eingesperrt ist, sondern sie. Eines Tages sprach der Herr zu ihr über Leute, die in der Schweiz Asyl suchen, dann abgewiesen werden und das Land nicht verlassen. Nicht? Solche Leute gibt es ja. Rein legal müssen sie aus dem Land gehen und dann werden sie, wenn sie geschnappt werden, eingesperrt. 3, 6, 9, 12, 15 Monate. Und diese Leute sind völlig isoliert, haben niemanden. Die kennen niemanden im Land, außer ihre Mitgefangenen. Und Gott hat ihr aufs Herz gelegt, diese Menschen zu besuchen. Und so geht sie jeden, also 4-mal in der Woche, und besucht eine dieser Personen und bringt ihnen das Evangelium. Und spricht mit ihnen. Sie durfte viele zum Herrn führen. Und weil die Leute im Gefängnis nichts zu tun haben, nicht, kann sie jetzt dort diese Leute betreuen. Wenn sie zum Herrn gefunden haben, dann werden sie gefestigt. Dann werden sie Jüngerschaft erleben und so weiter. Und das tut sie mit einer derartigen Freude, weil sie akzeptiert wird. Und diese Menschen aus der dritten Welt, die nennen sie alle Mama. Nicht? Und dann sagt sie sich, weißt du, wenn ich mitkomme mit dir, Das ist zwar schön, ich unterstütze deinen Dienst, das ist wertvoll, aber so können wir beide weiter dienen, du dort, ich hier. Und das verstehe ich auch nicht. So, sie grüßt aber herzlich. Ja, wenn ich gebeten wurde, etwas aus meinem Leben oder von mir zu sagen, ich denke, ich werde am besten eine einen schnellen Überflug geben, soweit das möglich ist. Wenn hin und wieder mag ich Bezug auf etwas nehmen, damit ihr wisst, in welche Periode das hineinpasst. Nicht? Meine Vorfahren kommen aus der Pfalz. Nicht? Und die sind im 17. Jahrhundert nach Jugoslawien ausgewandert. Mein Urgroßvater, Großvater, mein Vater und ich, wir sind alle in Ex-Jugoslawien, im heutigen Serbien, geboren. Wir waren in einem Dorf mit 4000 Einwohnern, 200 Deutschabstämmige, 2000 Serben. Meine Eltern waren sehr wohlhabend. Wir kannten keinerlei Bedürfnisse materieller Art. Meine Eltern waren allerdings auch wiedergeborene Gotteskinder und haben sehr viel auch Menschen in Not geholfen. Da war niemand, der in unserem Dorf war, der bei uns vorbeikam, der Hilfe brauchte, der nicht Hilfe bekam. Und es war gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, die nicht ganz so Jungen unter uns, die werden wissen, dass Jugoslawien damals von der deutschen Wehrmacht auch besetzt war, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Und eines Tages entschloss sich die deutsche Armee in ihrem Siegeszug damals noch, versteht ihr? Denn das war ja immer die Parole, aus Jugoslawien sich herauszuziehen. Nun, wer ein bisschen rechnen konnte und überlegen konnte, der wusste schon, dass es nicht mehr viel mit Sieg zu tun hat. Aber dadurch, weil wir Abstämmige waren und die Partisanen, Titos Leute, schon sehr in den Wäldern überall versteckt waren und wir schon während dieser Zeit in unserem Anwesen, gerade weil wir wohlhabend waren, sehr häufig nachts angegriffen wurden. Ich weiß nicht, wie viele Nächte wir beschossen wurden, aus nicht so weiter Entfernung. Und mein Vater hatte einen Untergrundbunker im Haus gebaut, wo wir dann hineingingen und uns verkrochen. Jedenfalls als Deutschstämmige wussten wir müssen fliehen. Und so wurden wir dann eines Tages, nachdem wir eineinhalb Tage Voranmeldung bekamen, dass sich die Wehrmacht zurückzieht, in Lastwaggons geladen. Die wurden einfach voll mit Menschen gepfropft. Tür zu, dann der nächste Lastwaggon von Güterzügen. Und dann waren wir 4 Tage unterwegs. Das war eine lange Zeit. Einmal am Tag durften wir raus, da hat die deutsche Wehrmacht dann Essen gekocht, einen großen Kessel, meistens Erbsensuppe. Und hin und wieder wurden wir beschossen von amerikanischen Tieffliegern. Und nach 4 Tagen kamen wir in Österreich an. Muss man sich vorstellen, 4 Tage für diese Reise. Später, als ich dann ein wenig größer war, ich war etwas über 6 Jahre, habe ich entdeckt, dass man diese Strecke in ein paar Stunden hätte fahren können. Nicht? Jedenfalls, wir kamen in Österreich an und sind dann zugewiesen worden. In Häuser, wo Platz war. Und weil wir eine große Familie waren, wir waren damals schon 5 eigene Kinder, meine Eltern hatten darüber hinaus das Sorgerecht für 4 Vollwaisen, Kinder der Schwester meines Vaters übernommen, so auch eine Riesenfamilie. Und dann sind wir zu einem Bauernhof zugewiesen worden, die ein Stockwerk frei hatten, also einige Zimmer frei. Und die mussten uns nehmen, ob sie wollten oder nicht. Und die wollten nicht. Und da haben wir buchstäblich 2 Jahre lang jeden Tag gehört, wir wollen euch nicht. Natürlich, unsere Eltern haben versucht, uns Kinder sehr artig zu erziehen, nicht? Denn wenn irgendetwas am Hof nicht stimmte, waren wir schuld. ob wir nur in der Nähe waren oder in der Ferne. Und darüber hinaus konnten wir nur Flüchtlingsschulen besuchen, das heißt Flüchtlingsklassen. Wir hatten Schulzimmer in den österreichischen Schulen, aber einen Sonderraum für Flüchtlinge und haben alle Leute, die Kinder auf uns gezeigt. Nicht? Wir haben auch Flüchtlingszeugnisse bekommen. Das habe ich bis heute noch. Nicht? Es war kein normales Zeugnis, ein Flüchtlingszeugnis. Ich sage das deshalb, weil diese Zeit mein Leben sehr geprägt hat, voller Minderwertigkeitskomplexe. Nicht? Du bist niemand, kannst nicht, pass auf und so weiter und so fort. Nach 7 Jahren Flüchtlingsaufenthalt in Österreich, wo wir keine Papiere hatten, wir konnten nirgends reisen. Damals war das Bestreben nicht so wie heute, dass da eine Assimilierung erfolgen sollte, sondern im Gegenteil, man hat gehofft, ja, die sollen sich ja nicht sehr stark anpassen, denn die sollen schnell weg. Und nach 7 Jahren hat Kanada uns die Tür geöffnet, dass wir dort einwandern konnten. Als Einwanderer und nachdem wir 5 Jahre in Kanada waren, konnten wir dann die Staatsbürgerschaft, die kanadische, bekommen und hatten dann nach rund 13 Jahren, mindestens 13 Jahren, wieder Papiere in der Hand, mit denen wir reisen konnten und das Gefühl hatten, also bist wenigstens Bürger irgendwo in einem Land. Aber in dieser Zeit, der Flüchtlingszeit, wo meine Eltern alles verloren haben und das war für sie keine leichte Zeit, da fiel uns Kindern etwas auf, dass bei all dem Schweren, das sie hatten, und wir sind durch viel Not durchgegangen, manches Mal kaum genug zu essen für uns Kinder, meine Eltern haben dann oft gar nichts gegessen, da haben wir festgestellt, dass sie einen Halt hatten bei Jesus. Es war nicht selten, dass sie während der Mittagsmahlzeit nicht bei Tisch waren. Wir dachten, ja, die haben keinen Hunger, nicht? Aber da war nicht mehr Essen und sie gingen in einen Nebenraum und haben gebetet. Und das hörten wir. Und wir spürten, dass für sie Christsein etwas anderes ist als nur Namenschristentum. Einen Halt. Und ich bin bis heute so dankbar, dass ich für meine Eltern eine Glaubenshaltung vorgelegt bekam. Und eine Glaubenshaltung ist ja nicht nur die, wenn du immer nur empfängst. Eine Glaubenshaltung ist die, wenn du an Gott festhältst, auch wenn es durch schwere Tage geht. Und du vertraust ihm. Und noch etwas haben sie uns ja durch ihr Leben beigebracht, dass wir Gott fürchten sollen. Und Gott zu fürchten bedeutet nicht, Angst zu haben vor ihm. Aber Gott zu fürchten bedeutet, nimm sein Wort ernst, was er sagt, das meint er. Versteht ihr? Das sind zwei Paar Schuhe. Manche Leute haben Angst vor Gott. Aber wir sollen Gottesfurcht haben. Nichts soll uns abhalten, dem Wort Gottes zu vertrauen, weil wir wissen, wer es gesprochen hat. Gut, wir kamen nach Kanada. Ich wusste, meine Eltern haben jeden Sonntag Gottesdienst auch im Haus gemacht, für uns Kinder und für andere Leute. Und ich kannte das Christentum, ich wusste genau, dass man Christ werden muss. Ich hätte einen guten Aufsatz schreiben können, wie man Christ wird. Und ich nehme an, der wäre abgenommen worden, auch in manchen Bibelschulen, theologischen Veranstaltungen, wäre theologisch korrekt gewesen. War bloß ein Problem, ich war es noch nicht. Versteht ihr? Ich war aufgewachsen. Ich hatte nie schlimme Dinge getan. Ich habe nie ein Haus angezündet. Nie jemand umgebracht, nicht? Auch keine groben Sünden getan, nö. Ich war ein kleiner Junge. Nach Kanada kam ich unter 14 Jahre. Aber ich war noch nicht wiedergeboren. Ich war immer in Gottesdienst und ich kannte alles. Und eines Tages, da erlaubte ich es dem Heiligen Geist, mir mal seine Überzeugung zu zeigen, was Sünde ist und was Sünde ist. Hast du gewusst, dass die Überzeugung Gottes anders ist wie die der Menschen? Was Sünde ist? Wenn du mit jemandem sprichst, ob er ein Sünder ist, sagt er ja und er lächelt. Gell? Sind wir doch alle. Ist doch kein Problem. Der eine tut gröbere Sünden, der andere weniger grobe. Aber da sprach der Heilige Geist und zu meinem Herzen. Wisst ihr, was Jesus sagte? Wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er über die Welt überzeugen, was Sünde ist. Das heißt, er wird die Welt überzeugen, die sich überzeugen lassen, wie Gott Sünde sieht. Und als das geschah an diesem Abend, da war ich erschrocken, verblüfft und da bekam ich Angst. Nämlich, hoffentlich stirbst du heute Nacht nicht. Denn ich sah plötzlich, wie Gott Sünde sieht, wie Gott mich sieht als Sünder, wirklich verloren, und ich wusste, das habe ich verdient. Nicht? Nicht, weil ich grobe Sachen getan habe. Ich wusste, das habe ich verdient. Und ich hatte nur ein Verlangen. Ich brauche einen Retter. Und das Wunderschöne ist, wenn der Heilige Geist einen Menschen überzeugt, wie Gott Sünde sieht und der Mensch das erkennt, dann lässt er ihn nicht dabei bleiben, sondern der Heilige Geist überzeugt denselben Menschen gleich, wer der Retter ist. Nämlich, er überzeugt ihn von der Gerechtigkeit Jesu Christi. Halleluja. Und als ich das anfing zu begreifen, jetzt nicht nur hier, sondern hier, dann sagte ich, o Herr Jesus, ich möchte, dass du mich, mein Retter wirst. Zieh ein in mein Leben, werde du mein Herr. Und ich hatte das kaum gebetet, da geschah etwas. Da wusste ich im gleichen Augenblick, jetzt bist du ein Kind Gottes. Das ging schnell. Schneller wie ein Computer arbeitet. Und es gibt schnelle Computer. Gell? Ich wusste nicht, damals hätte ich das nicht erklären können, was das war. Später habe ich begriffen, was geschehen war. Der Heilige Geist, der jetzt in mein Herz einzog, hat meinem nun wiedergeborenen Geist das Zeugnis gegeben oder ihm gesagt, jetzt bist du ein Kind Gottes. Nicht? Das war geschehen. Und es geschieht so schnell. Ich muss auf die Uhr schauen, damit wir um 12 schließen können. Ich möchte noch die kurze Botschaft jedenfalls noch hineinfügen. Und ich habe mich dann kurz darauf taufen lassen, aber ich war voller Minderwertigkeitskomplex. Und in der Gemeinde, in der ich war, es war eine Pfingstgemeinde des vollen Evangeliums, da war die sehr gute Sitte, dass jeder Täufling, er getauft wird, ein öffentliches Zeugnis sagt. Nicht? In kleineren Gemeinden kann man das noch tun, wie wir das in Zürich tun würden, das wäre eine Katastrophe. Heute. Nicht? Da müssten wir unsere Gottesdienste, weiß ich, wie lange halten. So können wir bei jeder Taufe höchstens 2 Zeugnisse herausholen und den Geschwistern, die da sagen, die anderen haben ein ähnliches Zeugnis. Jedenfalls, ich war so voller Minderwertigkeitskomplexe, wenn ich vor Leuten stand, konnte ich nicht sprechen, habe ich geheult. Nicht? Nun, das kann man. Ich weiß heute, dass da allerlei mit verbunden war. Minderwertigkeit, Stolz und weiß ich was alles. Gell? Aber das war so. Aber ich habe mich taufen lassen und ich bin dann sehr aktiv in der Gemeinde geworden. Ich war in jedem Gottesdienst. Ich habe mitgewirkt im Chor, im Orchester. Ich habe in der Sonntagsschule gelehrt. Und ich ging zur Highschool und hatte einen großen Traum. Nicht? Ich wollte chemischer Ingenieur werden. In Kanada hatten wir damals, ich denke, es ist heute so, die Benotungen der Fächer nicht in Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, sondern in Prozenten. Nicht? Da wird genau ausgerechnet, wie hoch der Prozentsatz ist in dem Fach. Und in Chemie hatte ich 98% Durchschnitt. Das war nicht gerade schlecht. Nicht? Und ich hatte einen großen Traum, chemischer Ingenieur zu werden, und meine Lehrer wussten das. Aber das Problem war, meine Eltern waren Einwanderer. Die mussten als Hilfsarbeiter beginnen. Also, und weiter unten ging es nicht. Kannten die Sprache nicht. Zu Hause in Jugoslawien hatten meine Eltern, meine Mutter Bedienstete für Kinder, für alles und mein Vater. Und jetzt musste meine Mutter Häuser putzen gehen, damit wir überhaupt das Leben meistern könnten. Geschweige noch Geld sparen. Mein Vater Hilfsarbeiter, er war 6 Monate im Norden Kanadas weg von der Familie, dass er überhaupt arbeiten konnte, geringen Lohn. Wir hatten kein Geld für die Uni, die sehr teuer war. Und so war mein Innere, ich habe es nie verbal ausgedrückt, Aber mein inneres Sehnen und Gedanke war, ach, wenn ich nur ein Stipendium bekäme für die Universität, das wäre doch das Rechte. Habe aber nie gebetet, aber nur so überlegt. Und dann geschah eines Tages etwas. Der Berufsberater in der Schule, in der ich war, es war eine große Schule, wir waren insgesamt 1500 Studenten in dieser Schule. Die Abgangsklasse für die Matura war in meinem Jahr 154 junge Leute. Und dann sagte er, du, ich habe dich rufen lassen, denn für das Jahr, wo du abgehst, haben wir zwei Stipendien bekommen. Und wir haben uns als Lehrerschaft entschieden, dir eine zu geben. Ja, wisst ihr, normalerweise hätte ich jetzt jubeln sollen und Gott danken und Halleluja schreien und so weiter. Aber während er zu mir spricht, spricht der Heilige Geist zu mir hier. Und er sagt, du sagst von dir, dass Jesus dein Herr ist. Und du hast ihn noch nie gebeten, gefragt, was sein Wille für dein Leben ist. Wisst ihr, wie ich mir vorkam? Als hätte ich eine Ohrfeige bekommen. Und das stimmte. Ich war so schockiert über mir selbst. Ich konnte dem Mann nur sagen, vielen Dank, Sie werden verstehen, dass ich das überlegen will. Nicht? Der dachte, ich bin höflich. Der hatte keine Ahnung, was hier vor sich geht. Und ich kam an jenem Tag nach Hause, habe mich abends auf den Boden geworfen. Ich sagte, Herr, was bin ich denn für ein Mensch? Es ist tatsächlich so, ich habe dich anerkannt als Herr, aufgenommen als Herr. Ich will, dass du mein Herr bist. Und ich habe dich noch nie gefragt, was dein Wille für mein Leben ist. Wisst ihr, wie ich mich geschämt habe? Ich habe Buße getan. Ich habe vor Gott geweint. Ich sagte, Herr, wenn du mir vergeben kannst, jetzt möchte ich aber wissen, was ist dein Wille für mein Leben? Was hast du vor mit mir? Er hat nicht am selben Tag geantwortet. Ich habe jeden Abend in ähnlicher Weise eine längere Zeit vor Gott gelegen, gebetet, Gott gesucht. Und mir war es ein tiefes, tiefes Bedürfnis. Ich möchte wissen, was mein Herr von mir erwartet. Nach einer Gebetszeit, an einem bestimmten Abend, lege ich mich ins Bett und ich habe meinen Kopf kaum auf dem Kissen. Da sehe ich vor mir in großen schwarzen Blockbuchstaben, deutlich, wie man es nur deutlich und scharf sieht, ein Wort. Argentina. Und ich denke, Mensch, jetzt fängst du schon an zu fantasieren. Ich habe sowas noch nie erlebt gehabt. Nicht in der Weise. Weg, ausradiert, nicht mehr dran gedacht. Ich wollte mit solchen Sachen nichts zu tun haben, wo ich mir eventuell was einbilden würde. Versteht ihr? Ich wollte von Gott hören. Nächsten Abend wieder gebetet. Ich lege mich ins Bett, wieder dasselbe Wort. Genauso deutlich, nicht mehr, nicht weniger. Ich denke, was ist hier los? Und dann geschah es am dritten Abend genauso. Und am dritten Abend, als ich das sah, da war eine Salbung da. Da spürte ich, dass der Herr redet. Und ich stand auf, ich ging auf meine Knie, ich sagte, Herr, bist du das? Er sagt, ja. Und er sagte mir in meinem Inneren, mein Wunsch, und da habe ich Gott auch kennengelernt in einer Weise, wie liebevoll er ist. Er sagte, mein Wunsch für dein Leben wäre, versteht ihr, wie Gott Gentleman ist, dass du mir einmal vollzeitig dienst und eines Tages mir in Argentinien dienst. Und ich wusste in diesem Moment, in meinem Inneren, durch die Art und Weise, wie der Heilige Geist mir das klar gemacht hatte, das ist kein Befehl, du musst, sondern das möchte er. Und ich wusste auch in diesem Moment, er lässt mich entscheiden, ob ich seinen Wunsch akzeptiere oder nicht. Und wisst ihr, wenn jemand so zu dir spricht, da brichst du zusammen, und jedenfalls ich. Ich sagte, oh Herr, ich möchte, aber du kennst mich. Du kennst mich. Ich sagte, Herr, du weißt, ich kann vor Menschen nicht reden. Du kennst, wie ich veranlagt bin. Und jetzt, und dann bin ich manches Mal sehr, ich will nicht sagen unhöflich, aber sehr nahe bezogen zu meinem Herrn. Ich sagte, hör mir gut zu, Vater. Ich bitte dich jetzt um zwei Dinge. Das erste, lass mich nicht in den Dienst gehen, ehe du mich nicht zubereitest. Nun, das tut er ohnehin. Gell? Aber das war mir ein Anliegen. Und das zweite, und da dachte ich, da mache ich es ihm echt schwer und komm aus dem Schneider heraus. Nicht? Ihr kennt den Ausdruck. Das zweite sagte ich, Herr, ich werde es keinem Menschen sagen, dass du mich nach Argentinien gerufen hast. Ich werde erst gehen, wenn du das bestätigst. Ich dachte, der Ball liegt bei dir. Aber es war mir ernst. Denn wisst ihr, ich wollte auch nicht eigenmächtig handeln. Und da wurde mir klar, dass Gott mir eine Vision gegeben hat. Und später wurde mir klar, als ich manchmal, wenn ich dieses Zeugnis so sage, sagen die Menschen, Mensch, was du erlebt hast. Hör mal, weißt du, warum Gott so zu mir gesprochen hat, so deutlich? Weil ich ihn sonst gar nicht auf ihn gehört hätte. Die Bibel sagt uns, er möchte uns durch seinen Geist leiten, durch die Stimme des Geistes primär. Aber wenn er damals zu meinem Herzen gesprochen hat durch seinen Geist, da war mein Verstand so sehr auf chemische Ingenieur eingerichtet, dass ich das gar nicht angenommen hätte. Versteht ihr? Seht ihr, Petrus hat in Apostelgeschichte 10 dieses dramatische Erlebnis gehabt mit dem Tuch, das runterkam, nicht nur eine Vision. Und jetzt gibt es viele Leute, die suchen Visionen. Hör mal, such nicht eine Vision. Du kannst durch das Suchen von einer Vision verführt werden. Suche das Wohlgefallen Gottes. Wisst ihr, warum Petrus diese Vision hatte, die dramatische? Das war der einzige Weg, durch den der Herr Petrus ein wenig von seiner falschen Denkweise verändern konnte. Wir sollen den Herrn suchen. Jedenfalls, da hatte ich Frieden. Ich habe dann die Schule beendet. Bin nicht zur Universität gegangen, ich habe das Angebot nicht angenommen. Ich hatte Angst, wenn ich trotzdem zur Universität gehe und erst nachher in den Dienst, dass ich vielleicht doch nicht standhalten kann, ich bin ganz ehrlich, und verführt werde, denn ich wollte mich da nicht in Gefahr hineinbegeben, nicht, wenn man ins Studium kommt und immer mehr sieht und dann Möglichkeiten bekommt und so weiter. Ich empfand, lass deine Finger davon. Habe dann kurze Zeit gearbeitet und Gott hat mich nach Deutschland zur Bibelschule geführt. Ich war in Berühr. Und nachdem ich zur Bibelschule kam, da fing Gott an, mich tiefer hinein in den Geist zu führen. Ich sage es mal so. Ich bat ihn, mich zu verändern. Und zu verändern bedeutet ja, wir werden immer mehr hineingeführt in den Geist. Und weil ich von Kanada kam und Englisch sprach, da war ich der ideale Schüler, um in amerikanisch sprechenden Gottesdiensten zu dienen. Nicht? Damals waren noch sehr viele, viel mehr amerikanische Soldaten in Deutschland wie heute. Und die hatten auf jeder ihrer Stadtbasis Gottesdienste am Wochenende. Und von der Bibelschule sind wir oft eingeladen worden, dort in solchen Gottesdiensten zu dienen. Und wir sollten an einem Wochenende nach Pirmasens, um dort in einer Soldatenversammlung zu dienen. Und da hieß es, Werner, du sollst predigen, nicht? Ja, sag ich, okay, ich kann Englisch und so weiter, nicht? Und habe mich vorbereitet. Montag, Samstag war der Gottesdienst. Die Predigt habe ich bis heute noch, die ausgearbeitete. Denn es war ein starkes Erlebnis für mich. Und ich habe sie ausgearbeitet und Dienstag kam und Mittwoch und ich wurde immer zappeliger. Nee, du kannst nicht predigen. Wer bist du schon? Was mutest du dir überhaupt zu? Donnerstag kam. Da war ich noch mehr überzeugt, dass ich niemand bin, der anderen predigen kann. Und Freitag kam, dann sagte ich zu den anderen, die mitreisten, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich predige nicht. Versteht ihr? Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Diese Minderwertigkeitskomplexe. Wir fuhren hin, haben gedient, jemand anders hat gepredigt, aber ich kam an jenem Wochenende zurück. Ich warf mich in der Kapelle auf den Fußboden. Ich sagte, Herr, wie kannst du jemand wie mich je gebrauchen? Wie? Es geht doch nicht. Und ich ließ dort den Heiligen Geist in mein Leben hineinwirken. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein dramatisches Erlebnis hatte, wo ich Dinge sah und so weiter. Nein, bloß ich spürte und wusste plötzlich in meinem Inneren, der Herr ist an der Arbeit. Und ich soll mich in seiner Hand lassen. Und er wird weiterwirken. Und er wird meinen Weg führen. Und er wird mir helfen, dass ich zu einer Veränderung komme. Denn seht, ich denke, wir beten meistens falsch. Entschuldigt, dass ich das so sage. Wir sagen, Herr, verändere mich. Das ist richtig, wenn du meinst, er soll dir zeigen, wie du mitarbeiten sollst in der Veränderung. Aber wenn du meinst, Gott soll dich unabhängig von dem, was du tun sollst, verändern, ist das falsch. Aber ich spürte, dass Gott helfen wird. Und so geschah es, dass der Herr mir Dinge zeigte, wo ich konkret handeln musste. Weil die Fähigkeit zu handeln in mir ist. Durch den Heiligen Geist. Seht, Gott handelt nicht für uns in den Dingen, die wir zu tun haben. Aber er gibt uns die Fähigkeit. Er hat sie uns gegeben. Die steckt schon in uns. Und die passt uns nicht immer. Nicht? Weil die nicht angenehm ist im Moment, weil sie nicht in ist, kennt ihr den Ausdruck? Weil andere von uns etwas denken können, was wir nicht unbedingt wollen. Jedenfalls begann ein Prozess. Ich habe die Schule beendet und wir haben dann ein Quartett gehabt. Gestern habe ich noch zwei Kassetten. Nein, das stimmt nicht. Das waren damals Schallplatten. Ich bin schon so modern, nicht? Zwei Schallplatten von einer Schwester, die sie noch hat gesehen, die wir aufgenommen haben. Das Königsquartett. Wir haben ein Quartett gebildet und sind dann in den evangelistischen Dienst getreten und haben evangelisiert. Und weil wir neu waren, jung waren, dann hat man uns sehr oft eingeladen in sogenannten Pionierarbeiten. Eine Zeltarbeit, wo noch in einem Ort, wo noch nichts ist. Nicht? Da sollen diese jungen vier Leute hin, sollen singen, predigen und sollen mal wirken. Und so sind wir unter anderem nach Emden gekommen, wo noch keine Gemeinde war. Und hatten dort für zwei Wochen eine Zeltarbeit. Eine Zeltevangelisation. Sind jeden Nachmittag auf die Straße als Quartett, haben gesungen, Leute eingeladen. Und zu unserer Überraschung, gleich am ersten Abend, waren über 60 Leute anwesend. Nicht? Das war eine totale Pionierarbeit. Und im Laufe der Tage hat sich der Besuch gesteigert, sodass in der zweiten Woche schon um 200 und mehr Leute da gewesen sind. Und wisst ihr, nach zwei Wochen hatten wir 50 Entscheidungen. Das war für damals unerhört. Das gab es nicht. Wir hatten Heilungen erlebt. Entscheidungen erlebt. Konnten dann eine Wohnung mieten. Die haben wir schnell umgebaut, einen kleinen Saal gemacht, dass eine Gemeinde entstanden ist, die besteht bis heute. Natürlich in der Zwischenzeit gewachsen. Und nach dieser gesegneten Arbeit, ehe wir zu einem nächsten Einsatz fuhren nach Gütersloh hatten wir eine Woche Zeit. Und da wollte ich diese Woche Zeit nehmen, habe sie mir freigenommen, um den Herrn zu suchen, nicht? Im Gebet, um mehr Ausrüstung zu bekommen, damit mein Dienst gesalbter wird. Doch vornehme Dinge, nicht? Ist doch schön, oder? Meint ihr nicht auch, dass es etwas Vornehmes ist? Etwas Gottwohlgefälliges? Nicht? Dass es noch mehr Leute gesegnet werden? Kennst du das aus deinem Leben? Oh Herr, ich suche Dienst durch dich, damit mein Zellleiterdienst gesalbter wird. Nicht? Damit mein Dienst in der Sonntagsschule, in der Kinderarbeit gesalbter wird. Und so weiter. Und woran denken wir an uns? Wisst ihr, wir können Gott suchen aus der falschen Motivation heraus. Ich glaube, es gibt nur eine legitime oder ein legitimer Grund, um Gott zu suchen. Und der ist, damit wir ihm wohlgefälliger werden. Hast du das gehört? Und wenn wir ihm wohlgefälliger werden, dann fließt die Salbung in einer anderen Weise. Ich weiß, das hört man nicht sehr viel. Ich habe das auch lange gepredigt, anders. Gott hat mir gezeigt, Werner, selbst in deinen frommen Bitten bist du nicht so fromm, wie ich mir das wünsche. Und da habe ich Gott gesucht, um mehr Segen zu haben. Für andere natürlich, gell? Versteht sich, nicht? So klug sind wir. Und je mehr ich Gott suchte im Fasten und Gebet, wisst ihr, was geschah? Je elender wurde ich. Je elender wurde es mir. Je mehr sah ich, wie ich ganz anders bin wie Jesus. Und anstatt dass ich Freude und Salbung und Ausrüstung und Jubel bekam, wurde ich immer kleiner und kleiner vor dem Herrn. Ich sagte, oh Herr, schau mal, du bist so anders. Gott zeigte mir Motivationen aus meinem Leben heraus, Einstellungen in meinem tiefen, verborgenen Herzen. Und dann entdeckte ich plötzlich, dass diese Haltungen, die ich habe, ja gewissermaßen auch Haltungen waren, die ich in meiner Familie entdeckt habe. Und jetzt stand ich vor einer Herausforderung, in der viele Menschen stehen. Und ich bin so dankbar, dass ich damals gewisse Bücher noch nicht gelesen habe, die es heute gibt. Ich sag's euch gleich. Und ich stand vor der Herausforderung, entschuldige ich jetzt diese Haltung mit meiner Familienabstammung oder bekenne ich es als Sünde vor Gott? Versteht ihr, was ich meine? Und ich bin Gott so dankbar, dass der Heilige Geist mir zeigte, Werner, egal wie deine Eltern, Voreltern in ihrer Haltung sind, was in dir ist, ist nicht wegen ihnen, sondern wegen der Sünde in dir. Und ich musste, ich tat Buße. Und nachher fing ich 1. Johannes 1 an zu verstehen. Entschuldigt, dass ich jetzt vom Thema abweiche, doch nicht ganz. Es hat ein bisschen mit dem zu tun. Johannes schreibt im ersten Kapitel in seinem ersten Epistel, was von Anfang ihr gelehrt bekamt, nicht so weiter, das bezeuge ich euch, nämlich, dass ihr zur Gemeinschaft berufen wurdet und so weiter. Und dann schreibt er vom Wandel in der Gemeinschaft und vom Wandel im Licht. Und ohne mit der Wimper zu zucken, sagt er, wer behauptet, er hat keine Sünde, macht Gott zum Lügner. Ja, wie kommt er darauf? Nicht? Habt ihr euch jemals darüber nachgedacht? Wieso kommt er plötzlich auf Sünde zu sprechen? Und wer behauptet, er hat keine Sünde, hat macht Gott zum Lügner. Der Heilige Geist macht mir eines Tages Folgendes klar, nach diesem Erlebnis. Was Johannes dort sagt, ist Jesus. Gott ruft uns in seine Nachfolge, in seine Gemeinschaft. Und er ruft uns und beruft uns, ins Licht Gemeinschaft mit Jesus zu haben, ist gleichzeitig Gemeinschaft mit dem Licht zu haben, oder? Und wisst ihr, was im Licht geschieht? Da werden Dinge aufgedeckt. Und wenn ich ins Licht Jesu komme, da stelle ich fest, was in meinem Leben noch an Haltung, an sündigen Vorsätzen oder sündige Motivation vorhanden ist, wenn ich mit ins Licht komme. Ist unweigerlich. Und jetzt, pass auf, wenn das passiert in deinem Leben, entschuldige dich nicht und sag, ich kann nichts dafür. Sondern sagt, wer dann sagt, er hat keine Sünde, wer dann behauptet, das ist nicht Sünde, sondern sie abschiebt, der macht Gott zum Lügner. Aber wer seine Sünde bekennt, da ist Gott treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir haben diesen Vers genommen und benutzen ihn, als dürften wir leichtfertig sündigen und dann einfach die Sünde bekennen. Das sagt dieser Vers so nicht. Obwohl wir Gott die Sünde bekennen dürfen. Aber dieser Vers spricht um Reinigung, um Heiligung, um ein Wachsen in Jesus hinein, ein Wachsen in den Geist. Das habe ich dort erlebt. Und dann am Ende dieser Tage, da ist mir Gott begegnet. In einer ganz neuen Weise, da kam eine Salbung des Heiligen Geistes auf mich. Ich kam so weit in dieser Woche, dass ich sagte, Herr, ich werde nie mehr predigen. So wie ich bin, kann ich nicht. Und da kam eine Salbung über mich und ich spürte, der Heilige Geist hat diese Aussage nicht so ernst genommen, sondern hat gesagt, ich will, dass du mir dienst. Und dann geschah Jesus. Wir kamen in den nächsten Ort, nach Gütersloh. Und ehe wir in Gütersloh die Evangelisation begannen, waren wir in Bielefeld in einer Gemeinde. Und da hatte ich am Sonntagmorgen den Gottesdienst, die Predigt zu halten. Und wisst, ich habe die ganze Woche keine Predigt bekommen. Ich habe Montag gebetet, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, habe all meine Konzepte durchgeblättert, die ich habe. Versteht ihr? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da ist nichts hat mich angesprochen. Absolut nichts. Es war trocken bis zum geht nicht mehr. Dann kam der Samstag und ich dachte, ja, jetzt ist höchste Zeit. Und ich betete Samstag, ich habe die Bibel durchblättert, meine Konzepte durchgesucht und nichts, spät abends gebetet, bis ich so müde war, sagte ich, gut, ich schlafe jetzt ein, ich stelle den Wecker sehr früh, Sonntag früh wird er antworten. Der Sonntag früh kam, ich stand früh auf, ich betete, ich suchte, nichts. Gottesdienstzeit kam, dann sagte ich, gut Herr, wenn du es für notwendig findest, dass ich mich heute vor der gesamten Gemeinde blamiere, dann tue ich das. Ich werde auf die Kanzel gehen und den Geschwistern einfach sagen, du konntest mir keine Botschaft geben. Echt? Echt, das war mir ernst, bitte ernst. Denn seht, es geht nicht um eine Predigt. Es geht um eine Botschaft. Das sind zwei Paar Schuhe. Ich hatte Predigten, die hätte ich predigen können, aber ich hatte keine Botschaft. Und so ging ich in den Gottesdienst. Damals saß man noch meistens auf der Plattform als Gast. Ich saß da und dann kam der Moment, wurde vorgestellt als Sprecher. Und ich habe mich schon alles vorgelegt, wie ich das formuliere, nicht? Und während ich die vielleicht 3 Meter zum Rednerpult ging und fixiert war auf was ich sage, da kam plötzlich ein Impuls, ehe du das andere sagst, sag noch das. Da habe ich das gesagt und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich einfach weitersprach und sprach und sprach. Und plötzlich fing etwas an. Leute fingen an zu weinen. Da kam ein Wirken des Geistes über den Gottesdienst. Da kamen Leute zum Pastor, haben auf die Schulter geklopft. Sag, komm. Die gingen beide hinaus. Ich wusste ja nicht, was da passiert war. Die waren eine Weile draußen, dann kamen sie wieder rein. Pastor saß vorne, kam wieder jemand zu ihm, hat ihn rausgeholt. Leute fingen an, auf die Knie zu gehen. Ein Wirken des Heiligen Geistes. Menschen taten Buße vor Gott. Der Gottesdienst, der um 12 enden hätte sollen, ging bis 2:30. Die Leute sind zum Pastor gegangen, hatten ihn hinausgebeten, habe ich nahe erfahren, ihn um Verzeihung gebeten, weil sie über ihn gesprochen hatten. Immer nur positiv natürlich, gell? Und da muss man sich dann entschuldigen, wenn man das tut. Aber wisst ihr, wenn der Geist Gottes überzeugt, da passiert etwas. Und dann kamen wir in eine Zeltarbeit in Krefeld. Das ist alles in dem Land, das ihr ja gut kennt, gell? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, was das Gebet betrifft. Aber habt ihr jedes Mal unausgesprochene Freude und Drang und könnt es kaum erwarten, ins Gebet zu gehen? Ich nicht. Aber in jener Woche, da konnte ich nicht abwarten, alleine zu sein. Da hatte ich ein Verlangen, ein Bedürfnis, ein Wunsch, ein Sehnen, mit dem Herrn alleine zu sein, wie kaum je zuvor. Und es war, das kannst du auch dir selbst nicht geben, verstehst? Du kannst das versuchen zu erzeugen, das kannst du nicht. Wenn der Heilige Geist das nicht wirkt, dann wirst du gesetzlich. Und in dieser Gebetszeit, da sprach der Heilige Geist wieder zu mir und sagt, jetzt wirst du in den nächsten Tagen einen Brief bekommen und darin wird etwas über deinen zukünftigen Dienst sein. Ich war schon dabei, Pläne zu machen für den zukünftigen Dienst. Nicht? Ein Radiostudio aufzubauen, über Luxemburg Radiosendungen zu machen und so weiter und so fort. Nicht? Alles Mögliche. Und ich hatte natürlich Argentinien nicht vergessen. Aber meine Interpretation jetzt war, Gott wird dich eines Tages als Evangelist nach Argentinien schicken. Im damaligen Verständnis von Evangelist 2 Wochen evangelisieren, gell, und dann wieder weggehen. Aber das ist nicht der Dienst eines Evangelisten. Der Dienst des Evangelisten ist es, Menschen zuzurüsten in der Gemeinde, dass sie das Evangelium gut verkündigen können. Jedenfalls, tatsächlich, ein paar Tage später bekomme ich einen Brief während meiner Gebetszeit. Klopft die Frau, wo wir untergebracht waren, meine Tür, sagt, du hast einen Brief. Ich mache ihn auf. Da schreibt der Missionsdirektor der kanadischen Pfingstmission, Pfingstgemeinde vielmehr. Und er schreibt, er war eben in Argentinien. Als ich das las, dachte ich, wow, was kommt jetzt? Und er sagt, wir brauchten unbedingt ein weiteres Missionsehepaar in Argentinien. Und jedes Mal, wenn ich den Herrn bitte, wen sollen wir schicken, kommt mir der Name in den Sinn. Könnt ihr euch denken, wie es mir ging? Das war 7 Jahre, nachdem ich dem Herrn sagte, er soll es bestätigen. Du glaubst, dass Gott lebt? Ich ja. Er lebt. Mir liefen die Tränen von den Wangen. Ich hob meine Hände. Ich sagte, oh Herr, du bist ein guter Gott. Es war nur ein Problem. Ich war bereits verlobt. Und hatte meiner Verlobten nichts gesagt von Argentinien. Ich hatte Gott gesagt, ich sage es niemand, gell? Und sie war ja jemand, ich konnte sie auch nicht sagen. Ja. Und dann bin ich am nächsten Tag von Krefeld in die Schweiz gefahren. Gerast. Und habe mich dann unterwegs auferbaut, im Gebet und so weiter, versteht ihr? Chorus und singen und im Auto Gott erlebt und kam dann hin und sie kam gerade von der Arbeit nach Hause, ich habe sie noch unterwegs erwischt, ich wusste immer, welchen Weg sie nimmt vom Bahnhof. Die war natürlich überrascht, dass ich jetzt komme und ich habe dann Und ich habe dann mein Versäumnis bekannt. Und zu sagen ist, hey, die ist Kind von Missionaren. Ihre Eltern waren 20 Jahre in dem ehemaligen belgischen Kongo. Sie ist auch dort geboren worden, war 14 Jahre dort. Und war praktisch all ihre Schuljahre von den Eltern getrennt in einem Internat, weil die Eltern auf einer Missionsstation waren. Und sie hatte sich längere Zeit nicht bekehren wollen aus Furcht, dass Gott sie in den Missionsdienst senden wird. Aber sie hat sich dann doch entschlossen und jetzt komme ich mit dem. Nun, sie hat ja gesagt und wir sind Gott sei Dank bis heute glücklich im Dienst zusammengeblieben. Wir waren dann in Argentinien, sind ausgesandt worden von Kanada. Und in Argentinien habe ich den üblichen Gemeindedienst getan, wie Pastoren ihn tun, wie wir das gelernt haben, wie alle anderen. Predigt, Bibellehre, ein gewöhnliches Gemeindeprogramm. Und nachdem ich die erste Gemeinde gegründet, nachdem wir die erste Gemeinde gegründet hatten, da empfand ich in meinem Inneren sehr stark, das ist nicht die Art und Weise, wie Gott die Gemeinde sehen will und auch nicht, wie er den Dienst des Pastors sehen will. Und in mir begann ein Suchen. Ich empfand, obwohl das segensreich war und die Gemeinden, die wir gegründet haben, bestehen und gewachsen sind, habe ich angefangen, Gott im Wort zu suchen. Und Gott hat mir dann das Zellprinzip aufs Herz gelegt, gezeigt. Und ich hatte das nicht gekannt. In Argentinien war mal jemand, der hat das versucht einzuführen, aber der hat das so eingeführt, dass er die Zellleiter und er Herr über die Leute wurde. Denen wurden gesagt, was sie tun sollen, wen sie heiraten sollen, wen sie nicht heiraten sollen. Und das war ein Jüngerschaftsprinzip, das man mit der Bibel absolut nicht vereinbaren kann. Nicht? Und das ist immer so, wenn Menschen nicht geheiligt sind. Wenn sie im Fleisch etwas nachmachen, dann entartet das und ist furchtbar. Jedenfalls, Gott zeigte mir das und als wir dann den Ruf bekamen, nach Zürich zu kommen, wo wir auch zunächst nicht wollten, und Gott uns zeigte, wir sollen, da sagte er, hier fange nun an, die Gemeinde umzurüsten, zuzurüsten für die Zellgemeinde. Das hat lange gedauert und hat viel Gebet und Ausdauer und Gott suchen bedarf. Aber Gott hat uns geholfen, dass eine sehr traditionell ausgerichtete Gemeinde umgewandelt wurde zu einer Zellgemeinde, die heute am Wachsen ist. Und ich darf sagen, und das ist ein Werk Gottes, wir haben anfänglich, als wir beginnen, Widerstand gehabt. In unserer eigenen Bewegung sagten wir die Pastore, du bist verrückt, das klappt nicht, Zürich ist das härteste Pflaster, in der Schweiz läuft ohnehin nichts und so weiter. Aber Gott hat mir diese Vision, diese Schau gegeben und ich ließ mich nicht abbringen. Ich habe nicht viel von der Vision geredet. Ich habe nur Leute durch das Wort Gottes auf die Vision zugerüstet, durch die Lehre. Und allmählich ist etwas geschehen. Ist bei uns in Zürich etwas geschehen. Und heute, nach 30 Jahren, gibt es kaum eine Gemeinde in unserer Bewegung, die nicht im Prozess steht, Zellgemeinde zu werden. Und Gott ist am Wirken. Darüber hinaus in vielen anderen Ländern der Welt. Nun, das ist etwas über mich, ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Ich werde jetzt diese erste Botschaft zusammenraffen. Wir haben gestern Abend so ausgezeichnete Wahrheiten über das Leben im Geist gehört. Und wenn wir nicht mehr hören würden, würde das reichen, damit wir es praktizieren können. Habt ihr das gewusst? Und wenn wir heute trotzdem noch weiter darüber sprechen, dann glaube ich einfach, dass der Heilige Geist das ein wenig von anderer Seite beleuchten will oder einfach bestätigen will. Denn wir brauchen sehr häufig dieselben Dinge immer wieder zu hören, bis wir sie begreifen. Und begreifen heißt nicht speichern können. Nicht, das können wir mitunter sehr schnell. Unser Computer hier oben, unser Gehirn, das ist in der Lage, vieles zu erfassen. Aber unser Herz, bei weitem nicht. So lasst mich jetzt in diesen Tag einsteigen, speziell zu diesem Thema, indem ich zwei Verse lese. Und ich werde zunächst denken, was haben die mit unserem Thema zu tun? Und ihr werdet merken, ich komme bald darauf, die treffen mitten hinein. Und zwar 2. Timotheus 3, 16 und 17. Schön, dass ihr in euch Notizen macht. Und wenn ich zu schnell einen Vers sage oder was, könnt ihr ruhig die Hand heben und ich werde sie sehen und euch Gelegenheit geben, Fragen stellen zu lassen. Hier sagt es, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ich nehme an, dass kaum jemand von uns, der diesen Vers nicht kennt. Ich wurde einmal gebeten, einer Pastorenschaft, jüngeren Pastoren, eine Predigt oder eine Lehre zu geben, zielgerichtete Verkündigung in der Gemeinde. Und das hat mich herausgefordert, wie nie zuvor, in der Bibel zu suchen, die Bibel zu durchforschen, was ist eigentlich das, was Gott, der Herr und unser Herr Jesus, durch den Dienst der Gemeinde erreichen will bei den Leuten. Was ist das? Ich habe mir die Frage gestellt, was möchte Gott als Ergebnis meines Dienstes als Pastor und Gemeindeleiter sehen? Und wisst ihr, zu welcher Schlussfolgerung ich kam? Es sind zwei Dinge. Und ich nenne das jetzt die zwei größten Herausforderungen des Gläubigen. Und die zwei größten Herausforderungen auch, die wir als Pastoren haben in unserem Dienst. Der 17. Vers sagt hier, alles, worauf die Schrift, und damit meint die Bibel, meint dieses Wort, alles, worauf das Wort Gottes hinwirkt, sei es in der Lehre, versteht ihr, nicht? Das Wort Gottes kommt manchmal in der Lehre zu uns und ist sehr wichtig, sei es in der Zurechtweisung, wir müssen manchmal auch zurechtgewiesen werden durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Zur Besserung, wir brauchen das auch, wir müssen feststellen, durch das Wort, dass in unserem Leben etwas vorwärts geht. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und hier müssen wir mit einbeziehen, alles, was die Bibel uns sagt, dass Gottes Wirken an unser Leben ergehen lässt. Und da schließe ich auch Gaben des Geistes ein. Denn die prophetische neutestamentliche Gabe soll ja zu unserer Erbauung, zu unserer Ermahnung, zu unserer Besserung dienen. Nicht? Alles, was Gott tut, egal worauf im Moment der Schwerpunkt ist. Und es gibt Momente, wo der Schwerpunkt einer Gemeinde auf das ausgerichtet ist, dann auf etwas anderes, auf etwas anderes. Es ist nicht so, dass in jedem Gottesdienst, in jedem Zeitrahmen der Schwerpunkt der gleiche ist. Aber zu guter Letzt, worauf alles zielt, ist der 17. Vers. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, erstens. Nicht vollendet. Versteht ihr? Vollkommen. Wann ist der Christ vollkommen? Wenn er in Jesus lebt. Sprich, wenn er im Geist lebt. Könnt ihr das sehen? In anderen Worten, Gottes Ziel mit uns, durch alles, was wir von ihm bekommen, durch all die Dienste, die wir erleben, durch all die Dienste, die an uns herankommen, die er für unser Leben notwendig sieht, haben das Ziel, erstens, dass wir es lernen, im Geist zu leben. Ich gehe auf diese Seite, denn da hat Pastor Bernd gestern das gezeigt, nicht? Damit uns das bleibt. Stimmt doch, oder? Oder? Also merkt euch das. Das Ziel Gottes bei allem, was geschieht, ist, dass wir hier sind. Jüngerschaft ist nicht das Endziel Gottes. Hast du das gewusst? Prophetische Gaben sind nicht das Endziel Gottes. Es ist das Leben im Geist. Und zweitens, nicht nur, dass wir vollkommen sind, im Geist wandeln, sondern dass wir zu allem guten Werk geschickt werden. Zwei Dinge. Lass mich das vereinfacht sagen und wir kommen dann darauf zu sprechen, das ein bisschen zu deuten. Es geht, Gottes Ziel in unserem Leben richtet sich darauf, einmal, dass wir in Jesus leben und dass wir wirken. Hängt sehr zusammen. Und ich bin je länger, je mehr davon überzeugt, dass der Heilige Geist in seinem Bemühen an uns, in all seinen Bemühen, auf diese Ziele hinwirkt. Manches Mal scheint es uns nicht so zu sein, weil er einen Punkt in unserem Leben angehen muss, den er angehen muss, damit wir überhaupt weiterkommen auf dieses Ziel hin. Versteht ihr? Aber es geht ihm bei weitem nicht nur um den Punkt, den er jetzt angeht. Es geht um etwas anderes. Wir könnten es neutestamentlich so sagen, der Herr wirkt in unserem Leben mit dem Ziel, dass wir im Geist leben. Ich rede jetzt in Bibelversen. Und in den vorbereiteten Werken gehen. Diese zwei Dinge. Und wisst ihr, da hatte so viel Mühe. Ich weiß nicht mit dir, aber mit mir ja. Ganz sicher. Da hatte so viel Mühe. Und ich stelle fest, mein Versagen, wenn ich Buße tun muss für ihn, ist entweder in der einen oder anderen Weise. Ich denke, du wirst es auch feststellen. Ich habe mich sehr über diese neun Schwerpunkte gefreut mit dir, Pastor Bernd, gestern gewissermaßen die Darlegung über die Lehre abgerundet hat. Ich werde nicht wiederholen, denn die habt ihr oder könnt sie hören, wenn nicht da wart. Aber da wird uns gezeigt, wie wir lernen können, im Geist zu leben. Und ein Bibelwort möchte ich hier noch hinzufügen, das uns klar übermittelt, wie von Gottes Seite her, was von Gottes Seite getan wird, damit wir es lernen, im Geist zu leben. Das finden wir in Titus 2, 11 bis 14. Da sagt Gottes Wort Folgendes: Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Bleiben wir mal hier stehen. Was ist dein Gedanke über die Gnade Gottes? Wie verstehen wir die Gnade Gottes? Ich habe viele, viele Christen kennengelernt. Wenn du mit denen sprichst über ihren fleischlichen Wandel, ich sage es mal sehr vornehm, fleischlichen Wandel, dann sagen sie, ja, das stimmt schon, aber weißt du, Gott ist gnädig. Kennt ihr das? Was sagen sie damit? Es spielt ja zu guter Letzt keine Rolle, die Gnade Gottes deckt zu. Das stimmt nicht. Die Gnade Gottes ist kein Deckel für unsere Sünden. Paulus schreibt immer wieder an wiedergeborene Menschen, er wünscht ihnen, dass die Gnade Gottes mit ihnen ist. Viele Leute verwechseln die Gnade Gottes mit der Barmherzigkeit Gottes. Paulus sagt hier, die Gnade Gottes, hört nur gut zu, im 12. Vers, nimmt uns in Zucht. Ho, das tönt nicht so gut, oder? Besonders das Wort Zucht hört man heute nicht mehr gerne. Nicht? Man darf ja niemand mehr züchtigen. Sie nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden. Und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus. Ho. Merkst du etwas, was die Gnade Gottes ist? Die Gnade Gottes ist so etwas wie eine Kraft, wie ein Hilfsmittel, wie etwas, das Gott uns sendet, das unser Leben anspricht und unser Leben in den Griff nimmt, um uns zu zeigen, was Gott wohlgefällig ist und was Gott nicht wohlgefällig ist, damit wir das, was Gott nicht wohlgefällig ist, aus unserem Leben lassen. Das ist Gnade. Damit wir es lernen, im Geist zu leben. Und hier sagt Paulus etwas, was eine der wichtigsten Merkmale derer ist, die im Geist leben. Und ich komme wieder auf das zurück, was unsere Motivation ist. Das wichtigste Merkmal, das Paulus hier nennt und die Schrift hier nennt, von denen, die im Geist leben, in deren Leben die Gnade Gottes etwas bewirken konnte, dass sie absterben den weltlichen Begierden, ist nicht, dass sie vom Herrn besser gebraucht werden, sondern dass sie auf Jesu Kommen warten. Es geht um den Herrn. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um unseren Dienst. Du kannst gut merken, worum es dir geht. Weißt du wo? In deinen Gebeten. Wenn du alleine betest, nicht wenn andere zuhören. Nicht? Wenn andere zuhören, dann beten wir so, wie es sich gehört. Wie es sich geziemt. Nicht? Wir sind schlaue Leute. Aber wenn du alleine betest, Worauf richtest du dein Gebet aus? Natürlich auf den Herrn, aber deine Anliegen. Wir sollen es lernen, dass es um die Anliegen des Herrn geht. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und das so große, überwältigende Wort Gottes sagt uns, wenn wir das tun, gibt Gott uns das, was wir brauchen. Amen. Hör mal, unser Trachten ist nicht auf Gesundheit, auf Wohlstand, auf Segen. Unser Trachten ist auf, was Jesus will. Und er sagt, ich gebe euch all das, was ihr braucht. Tut. Ein besseres Angebot kann man nicht machen, bekommen. Natürlich weiß ich, dass wir dann ungeduldig sind, wenn wir das nicht schon gestern bekommen haben, obwohl wir es heute brauchen. Nicht? So sind wir, oder? Wir möchten es sofort. Aber denk daran. Gott erzieht uns, um Geist zu leben. Das Zweite. In den vorbereiteten Wegen zu wandeln. Ich werde heute Nachmittag und heute Abend über diese beiden Dinge sprechen. Heute Nachmittag über das Leben im Geist und heute Abend über vorbereitete Werke gehen. Die hängen sehr mit dem Thema zusammen. Und warum kann ich sagen, dass dies die beiden größten Herausforderungen des Gläubigen sind? Warum kann ich das sagen? Weißt du warum? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Jesu stehen. Und das ist nicht ein Gericht, das entscheidet, ob wir gerettet sind oder gerettet werden oder nicht. Das ist eine Beurteilung unseres Herrn Jesus über unser Leben als Kind Gottes. Diejenigen, die vor den Richterstuhl Jesu kommen, sind alle gerettet. Merkt ihr das? Alle. Und Jesus wird unser Leben beurteilen. Weißt du, nach welchen zwei Hauptkriterien? Ob wir im Geist gelebt haben? Und ob wir in den vorbereiteten Wegen gewandelt sind. Jetzt hör gut zu. Nicht, was hast du alles für Jesus getan? Sondern hast du im Geist gelebt? Und hast du das getan, was er wollte? Und weißt du, alles andere, sagt die Bibel, wird verbrennen. Wir werden zwar gerettet werden, Halleluja, aber alles andere wird verbrennen. Und Jesus sagt noch etwas und er erläutert das nicht. Er sagt, wenn etwas verbrennt, dann werden diese Leute Schaden leiden. Er sagt nicht genau, was das alles heißt. So ungefähr können wir uns das ein wenig ausmalen, aber ich lasse es stehen, ich will nicht spekulieren. Aber oh, diejenigen, bei denen er zum Ziel kam, durch sein Wirken hier auf dieser Erde, durch das Wort Gottes und alles, was er in ihr Leben brachte, dass sie es lernten, im Geist zu leben. Und denkt daran, im Geist zu leben heißt nicht, du bist am Endziel angekommen, sondern du befindest dich im Leben, im Geist. Und wenn es noch so langsam vorwärts geht, du lebst im Geist. Verstehst du? Das ist ein Unterschied. Und wenn du dann merkst, du hast etwas getan, was nicht aus dem Geist kam, dann tust du Buße. Oder? Und was geschieht? Du bleibst im Geist. Und dein Bemühen ist es, in den vorbereiteten Wegen zu wandeln. Und diejenigen, die diese Beurteilung vom Herrn bekommen, die werden vor Jesus stehen und sagen, Herr, wow, gewaltig. Hier auf Erden hat vielleicht gar niemand groß von dir Notiz genommen. Aber er ja.